Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 13. Februar 2022, gleich dem 24. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt eine musikalische Rundreise in die iranischen Provinzen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Wiener Atomgespräche, Treffen von Vertretern Irans und der EU. Iranische Botschaft in Kiew ruft Landsleute zu strenger Behutsamkeit auf. Und Afghanen protestieren gegen Bidens grausamen Befehl, Opfern des 11. September afghanische Gelder zu geben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Wiener Atomgespräche, Treffen von Vertretern Irans und der EU. Delegationen der Islamischen Republik Iran und der Europäischen Union EU sind am Samstag während der Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen erneut zusammengekommen. Das Treffen der Delegationen Irans und der EU unter der Leitung von Ali Boreri-Kani und Enrique Mora fanden im Hotel Coburg in Wien statt. Ebenfalls gestern fand im Hotel Coburg ein Treffen der Arbeitsgruppe zur Aufhebung von Sanktionen unter Beteiligung von Experten aus Iran und der G4+1, Russland, China, England, Frankreich und Deutschland statt. Chinas Chefunterhändler bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen sagte am Samstagabend vor Reportern: Wir sind uns alle einig, dass wir die Endphase erreicht haben, zumal unsere iranischen Kollegen ihr letztes Paket präsentiert haben. Ferner gab Russlands Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien auf seiner Twitter-Seite bekannt, dass er sich mit dem US-Sonderbeauftragten für Iran getroffen habe. »Ich habe mich mit Robert Malley, dem US-Sondergesandten für Iran, getroffen«, schrieb Michael Ulyanov. Wir haben über die umstrittenen Fragen gesprochen, die in den Wiener Gesprächen gelöst werden müssen. Er traf sich gestern auch mit Ali Boreri-Kani, dem Chefunterhändler Irans, in Wien, um die wichtigsten Themen der Wiener Gespräche zu erörtern. Wir haben die Einzelheiten der bevorstehenden Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans besprochen, schrieb Ulyanov auf seinem Twitter-Account. Iranische Botschaft in Kiew ruft Landsleute zu strenger Behutsamkeit auf. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Ukraine hat die in der Ukraine ansässigen Landsleute dazu aufgerufen, den Kontakt mit der Botschaft aufrechtzuerhalten, um sich über die notwendigen Empfehlungen zu informieren und auf mögliche Notfälle vorzubereiten. Die iranische Botschaft in Kiew sagte an die Adresse der Landsleute in der Ukraine: Als Antwort auf Ihre wiederholten Fragen über die Möglichkeit von Spannungen und Zusammenstößen an den Ostgrenzen der Ukraine fordert die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Kiew ihre Landsleute auf, Ruhe zu bewahren und bittet sie, sich auf mögliche Notfälle vorzubereiten und die Botschaft zu kontaktieren, wenn sie Ratschläge benötigen. Es ist offensichtlich, dass die Botschaft der Islamischen Republik die Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der iranischen Bürger als von grundlegender Bedeutung betrachtet und dieses wichtige Thema zu einer Priorität ihrer Aufgaben gemacht hat. Afghanen protestieren gegen Bidens grausamen Befehl, Opfern des 11. September afghanische Gelder zu geben. US-Präsident Joe Biden erließ eine Präsidentenverfügung, die die Freigabe der Hälfte der in den USA eingefrorenen afghanischen Gelder in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe für eine mögliche Zahlung an die Opfer der Anschläge vom 11. September genehmigte. Eine massive Demonstration in Afghanistan am Samstag verurteilte Bidens Beschlagnahme von afghanischem Vermögen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar für Familien von Opfern des 11. September in Amerika. Die Demonstranten wiesen darauf hin, dass die Afghanen nichts mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu tun hätten, bei denen etwa 3000 Amerikaner getötet wurden. Die Demonstranten, die sich in der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten, forderten von den USA eine finanzielle Entschädigung für Hunderttausende Afghanen, die während des 20-jährigen US-Krieges und der Besetzung ihres Landes getötet wurden. Die afghanische Zentralbank forderte Biden auf, seine Anordnung rückgängig zu machen und die Gelder freizugeben und sagte, dass die Gelder dem afghanischen Volk und nicht einer Regierung, Partei oder Gruppe gehörten, berichtete AP. Sogar Torek Fahadi, ein Finanzberater der früheren afghanischen Regierung, appellierte an die Vereinten Nationen, die die Reserven der afghanischen Zentralbank verwalteten, und sagte, die Mittel seien nicht für humanitäre Hilfe gedacht, sondern um die Währung des Landes zu stützen, bei der Geldpolitik zu helfen und das Zahlungsgleichgewicht des Landes zu halten. Diese Reserven gehören dem afghanischen Volk und nicht den Taliban. Bidens Entscheidung ist einseitig und steht nicht im Einklang mit internationalem Recht, sagte Fahadi. Was ist mit unserem afghanischen Volk, das viele Opfer und Tausende von Menschenleben erbracht hat? Fragte der Organisator der Demonstration Abdulrahman, ein Aktivist der Zivilgesellschaft. Michael Kugelmann, stellvertretender Direktor des Asiens-Programms am US-amerikanischen Wilson Center, nannte Bidens Anordnung, 3,5 Milliarden Dollar von Afghanistan abzuzweigen und den Opfern des 11. September zuzuweisen, herzlos. Vier Kommandeure der von Saudi-Arabien unterstützten Miliz schließen sich jemenitischer Armee an. Vier hochrangige Kommandeure von Milizsoldaten, die der von Saudi-Arabien unterstützten ehemaligen Regierung des Jemen treu ergeben sind, sind Berichten zufolge übergelaufen und haben sich der jemenitischen Armee und ihren verbündeten Volkskomitees angeschlossen, die weiterhin entscheidende Erfolge im Kampf gegen die von Riad geführte Aggression erzielen. Amtsträger der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung empfingen das Quartett, das vor Loyalisten des Ex-Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi geflohen war und sich im Rahmen eines Versöhnungsabkommens während einer Zeremonie in der Hauptstadt Sana'a den Reihen der jemenitischen Armee angeschlossen hatte, berichtete die jemenitische Presseagentur YPA am Samstag. Die ehemaligen Milizkommandanten lobten die Haltung der in Sana'a ansässigen Verwaltung und ihre Bemühungen, Rückkehrer unterzubringen. Sie forderten die jemenitischen Milizionäre auf, die Gelegenheit zur Versöhnung zu nutzen, die von den Funktionsträgern der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung angeboten wird, um die Reihen der von Saudi-Arabien geführten Koalition zu verlassen und stattdessen der Nation zu dienen. Saudi-Arabien und eine Reihe seiner regionalen Verbündeten, unterstützt von den Vereinigten Staaten und europäischen Mächten, begannen im März 2015 den Krieg gegen den Jemen mit dem Ziel, Hadis Regierung wieder an die Macht zu bringen und die populäre Widerstandsbewegung Ansarullah zu zerschlagen. Hoher Richter, der Beschlagnahme palästinensischen Landes angeordnet hat, Israel ist ein Apartheid-Regime. Der ehemalige israelische Generalstaatsanwalt sagte, Tel Aviv sei ein Apartheid-Regime, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Israel für seine diskriminierende Behandlung der Palästinenser zur Rechenschaft zu ziehen. In einem in der irischen Zeitung The Journal veröffentlichten Artikel betonte Michael Ben-Yair, dass er einem kürzlich erschienenen Bericht einer internationalen Menschenrechtsgruppe zustimme, der zufolge Israel das Verbrechen der Apartheid gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten begehen. Ben-Yair, der auch amtierender Richter am obersten Gericht Israels war, sagte, israelische Gerichte hatten diskriminierende Gesetze aufrecht, um Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland und Ost-Al-Quds zu vertreiben, was zur andauernden Herrschaft über diese Gebiete beitrage. Es ist das israelische Ministerkabinett für Siedlungen, das jede illegale Siedlung in den besetzten Gebieten genehmigt. Ich war es in meiner Rolle als Generalstaatsanwalt, der die Enteignung von privatem palästinensischem Land genehmigte, um Infrastruktur wie Straßen zu bauen, die den Ausbau der Siedlungen gefestigt haben, sagte er. Mit großer Trauer muss ich auch zu dem Schluss kommen, dass Israel politisch und moralisch so tief gesunken ist, dass es jetzt ein Apartheid-Regime ist. Ben-Yair erklärte zudem, dass die Verzögerung der internationalen Gemeinschaft, sinnvolle Schritte zu unternehmen, um Israel für das Apartheid-Regime, das es aufrechterhält, zur Rechenschaft zu ziehen, inakzeptabel sei. Letztes Jahr sagte Israels führende Menschenrechtsgruppe B'Tselem in einem Bericht, Israel sei keine Demokratie, sondern ein Apartheid-Regime, das die Palästinenser systematisch durch militärische Besetzung und rassistische Gesetze unterdrückt. Das Regime in Tel Aviv, so behauptete es, verwende Gesetze, Praktiken und organisierte Gewalt, um die Vorherrschaft einer Gruppe über eine andere zu befestigen. Telefondiplomatie auf Hochtouren. Biden und Macron telefonieren mit Putin über den Ukraine-Konflikt. Die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich, Joe Biden und Emmanuel Macron, haben in getrennten Telefonaten mit ihrem russischen Amtskollegen Wladimir Putin die aktuelle Lage in der Ukraine erörtert. Am Samstagabend habe Biden Putin angerufen. In dem einstündigen Telefonat habe der US-Präsident seinen russischen Amtskollegen aufgefordert, die rund 100.000 Soldaten von der ukrainischen Grenze abzuziehen, hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Biden habe erneut mit schweren Konsequenzen gedroht, sollte Russland im Nachbarland einmarschieren. Im Gegenzug forderte der Kreml-Chef den US-Präsidenten auf, Waffen und Soldaten aus der Ukraine abzuziehen, sowie zuzusichern, dass es keine weitere Osterweiterung der NATO geben wird. Zuvor hatten die Präsidenten Frankreichs und Russlands eine Stunde und 40 Minuten lang miteinander gesprochen, um die eskalierenden Spannungen in der Moskau-Kiew-Krise abzubauen. Nach russischer Darstellung beklagte sich Putin darüber, dass die Ukraine vom Westen mit modernen Waffen und Munition ausgerüstet werde. Dadurch könne die Führung in Kiew sich ermuntert fühlen, eine militärische Offensive gegen die russisch dominierten Gebiete in der Ostukraine zu beginnen. In den USA und in Europa wächst die Sorge vor einem möglichen Einmarsch Russlands in die Ukraine, was Moskau vehement bestreitet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1, Mashhad 4, Isfahan 4, Shiraz 7 und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue deutsche Bundeskanzler Scholz hat seinen Antrittsbesuch in den USA erfolgreich absolviert. US-Präsident Joe Biden sprach NATO-Bündnispartner Deutschland sein volles Vertrauen aus. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht jedoch im Gespräch mit Pars Today den Frieden in Europa gefährdet. Scholz muss in Washington Zustimmung zu friedensfeindlichen Maßnahmen signalisiert haben, um dort derart positiv bewertet zu werden. Das wiederum bedeutet schlechte Aussichten für den Frieden in Europa. Hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews.
Herr Hauser, lassen Sie mich hier etwas weitergehen und zum Treffen zwischen Joe Biden und Scholz im Weißen Haus. Deutschland sei einer der engsten Verbündeten seines Landes, sagte Joe Biden am Montag beim Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. Zusammen wolle man Russland von einer Aggression gegen die Ukraine abbringen. Also die beiden Staatsmänner sprechen ganz eindeutig von einer russischen Aggression. Wie stichhaltig ist überhaupt, Herr Hörster, diese Unterstellung?
Das Problem ist, dass diese Unterstellung militärisch und politisch jeder Realität widerspricht. Wir müssen einmal schauen, dass ja hier die westliche Propaganda auch sich selbst ständig in den eigenen Fuß schießt, weil wir also mit den tollsten Zahlen zugeworfen werden. Ich hatte schon mal Lust, eine extra Veröffentlichung deswegen zu machen, weil die höchste Zahl, die ich in der New York Times gelesen habe, das sind jetzt die russischen Truppenzahlen, die angeblich die Ukraine umzingelt hätten, auch noch umzingelt, ein Blick auf die Landkarte zeigt, Umzingelung unmöglich. Aber macht nichts, das Landkarten soll man ja sowieso nicht anschauen, wenn man diesen ganzen Konflikt ansieht, denn dann würde man ja sehen, über die Jahre hin, dass die NATO immer weiter nach Osten vorgedrungen ist und Russland hat einfach die Unverschämtheit, so unglaublich nah an dieser NATO zu liegen. Ja, das ist schon ein aggressiver russischer Akt, würde ich sagen. Jetzt machen wir die Ironie aus und dann kommen wir im Prinzip ja dahin, dass tatsächlich, es heißt 127.000 russische Truppen. Nun hat man aber dann wieder in den letzten Tagen gesagt, die Russen hätten auf 110.000 aufgestockt. Der Leser natürlich kratzt sich etwas verwundert am Kopf und sagt, oh, wir waren aber doch schon bei 127, dann haben die doch auf 110 verringert, oder wie? Nein, sie haben auf 110 aufgestockt. Das haben wir jetzt einfach zu schlucken, das ist so. Ja? Der göttliche Westen hat gesprochen, wir glauben, es sind jetzt 110 und alles, was vorher war, vergessen wir. Und diese Art Dinge sind ja nur ein Licht in der ganzen Kette. Das andere Licht ist, dass eben die Ukraine die Hälfte ihres Heeres, das sie inzwischen ja um 40% von 250 auf 350.000 aufstocken will, dass sie die Hälfte der bisherigen Armee, also 125.000 Mann, direkt am Donbass stationiert hat und bricht praktisch täglich das Minsk-II-Abkommen. Und das ist ja im Grunde genommen die schwierige Lage für die Russen, weil eben tatsächlich der Donbass, von dem jetzt auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung russische Pässe bekommen musste, aus Versorgungsgründen, ja, die können sich ja nicht mehr versorgen, die dürfen keine Lebensmittel einkaufen in der Ukraine und so weiter, sind vollkommen abgeschnitten, Renten werden nicht bezahlt, elektrischer Strom nicht geliefert und. Das sind alles furchtbare Notlagen. Letztlich hat die Ukraine den Donbass abgeschnitten. So, und in dieser doppelten Lage militärischer Bedrohung und tatsächlich ziviler Aushungerung, da leben ja Menschen, ja, hat dann tatsächlich Russland gesagt, okay, wer will, bekommt einen Pass und kommt damit in russische soziale Leistungen und kann auf russischem Gebiet, kann er hin und her fahren, kann auf russischem Gebiet die Lebensmittel einkaufen, die er braucht und so weiter. Also das ist eine sehr schwierige Lage. Also militärisch gesehen ist Russland gar nicht vorbereitet im Prinzip, um die Ukraine zu überfallen, denn sie brauchen eine mehrfache Stärke. Es ist eine einfache militärische Regel, früher war das so, der Angreifer muss dreimal so stark sein wie der Verteidiger, dann hat die Invasion, hat einen Angriff, eine gute Chance. Also von einer dreifachen Stärke kann gar nicht die Rede sein. Niemand behauptet auch, dass die russischen Truppen auf der russischen Seite stärker seien als die ukrainische Armee. Ich rede jetzt von einfachen Soldatenzahlen. Und damit ist eigentlich klar, Invasion verboten. das wird so nicht zu machen sein. Und unter diesen Umständen fragt man sich natürlich, da auch Russland klar immer wieder sagt, wir haben gar keinen Plan, hier eine Invasion stattfinden zu lassen, fragt man sich natürlich, was das westlicherseits soll. Wir haben auch noch andere Probleme bei der westlichen Zählung. Entschuldigung, da geht es darum, dass man sagt, die Russen hätten ja 100, jetzt dürfen wir raten und spielen, zwischen 110.000 und 127.000 Mann an der ukrainischen Grenze in aggressiver Absicht. Aber das Problem ist, einige zigtausend von diesen Truppen sind tatsächlich in der berühmten und immer wieder aus der Luft fotografierten Basis Jelnya untergebracht. Und die liegt dreimal weiter von der Ukraine entfernt als von Weißrussland. Die liegt eigentlich im Rücken Weißrusslands und zur Grenze nach Weißrussland. Das sind ja nun befreundete Staaten und da kann man sagen, das ist eine eindeutige Schutzfunktion und hat mit der Ukraine so gar nichts zu tun. Das ist so ein Punkt, den man einfach auch betrachten muss, dass hier die westliche Zählweise nicht ganz stimmt. Und schon wieder verschlechtert sich sozusagen der militärische Vorbereitungsgrad Russlands auf dem Wege in die Ukraine. Das sind so Teile, die einfach auch in der westlichen Presse krass fehlen. Die westliche Presse schafft es bis heute nicht, einfach überhaupt nicht, zu erwähnen, dass es in der Ukraine Truppen gibt. Und natürlich wird gar nicht erwähnt, dass die Hälfte dieser Truppen am Donbass steht. Das würde ja das Bild für die Zuschauer und Leser auch stark verändern. Das möchte man vermeiden. Und also im Grunde lügt man diese Leser und Zuschauer täglich an. Wie sowas möglich ist, ist in einer Demokratie schleierhaft und ist eben damit ein Hinweis darauf, dass wir eine Demokratie hier in Deutschland, Demokratien im Westen, leider offenbar nicht mehr sind.
Herr Macron nannte das Ziel seines Moskau-Besuches, ich zitiere, den drohenden Krieg abzuwenden. Ob und wie nah ist tatsächlich so ein Krieg?
Ich möchte einmal Ihnen erzählen, was ich im Gespräch in der vergangenen Woche mit russischen Offiziellen erlebt habe. Die Gesichter sind ernst und man hält es durchaus für möglich, dass es einen Krieg gibt. Und natürlich besteht bei einem deutschen Gesprächspartner die Unsicherheit, wie der nun wirklich reagiert. In meinem Fall, können Sie sich das vorstellen, sind meine Reaktionen eindeutig. Und ich sehe in diesen freundlichen russischen Gesichtern die große Sorge. Und es ist eindeutig, dass es überhaupt nur eine Kraft gibt, historisch, aus der Erfahrung und so weiter, die hier einen Krieg will und plant und vorbereitet, das ist die NATO, die US-geführte NATO. Die NATO-Partner haben nicht wirklich Lust dazu. Sie fühlen sich aber weder stark noch machtvoll genug, noch auch, wie soll man sagen, persönlich geeignet, um diesem Ostdrang Washingtons und dem unglaublichen Drang Washingtons in Europa einen Krieg anzuzetteln, irgendetwas Sinnvolles entgegenzusetzen. Und das finde ich eine unglaublich krasse Situation. Wir haben also jetzt in einigen Tagen ein neues Militärabkommen Amerikaner, der USA mit den Slowenen. Und das ist etwas Wichtiges, weil hier zwei Luftwaffenstützpunkte ausgebaut werden sollen. Und das passiert just in der Situation, in der Russland mit vollkommenem Recht, mit Blick auf die Landkarte gesagt hat, wir müssen etwas tun, wir fühlen uns bedroht, unsere Sicherheit ist bedroht, wir haben jetzt rote Linien, keine NATO-Truppen, keine weiteren Waffen in die Ukraine, keine Ausweitung der NATO in dem Gebiet, das ja nun betroffen ist, tatsächlich vom 1997er NATO-Russland-Akt, und wir wollen hier kein weiteres Vordringen der NATO. In dieser Situation macht also der Außenminister Blinken ein Militärabkommen mit Slowenien und will zwei Luftwaffenbasen ausbauen. Das ist eindeutig aggressiv. Nach wie vor ist nicht vom Tisch NATO-Mitgliedschaft für Georgien und Ukraine. Das heißt, die russischen Befürchtungen werden sozusagen durch die US-Politik bestätigt. anders ausgedrückt, die USA vergiften in Europa das Klima für die Europäer. Und das ist ein sehr ernster Punkt, dass also die europäischen Verbündeten praktisch behandelt werden wie Zinnsoldaten, die man beliebig auf dem Brett verschiebt und zieht eine aggressive Politik durch, die eindeutig ausschließlich Europa schadet und die Amerikaner tatsächlich weit weg, wie sie sind, außen vor lässt. Eine ganz gefährliche, schlimme Politik und eine gefährliche, schlimme Schwäche der Europäer, die sich hier nicht wehren, nicht weigern, den Amerikanern nicht sagen, stopp, ein solches Militärabkommen dulden wir nicht, gar nichts, es kommt null Widerstand aus Europa. So geht es nur bei Vasallentum und Korruption.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, leider haben wir heute aufgrund fehlender Hörerpost keine Hörerpostsendung. Aber dafür laden wir Sie ein zu einer musikalischen Rundreise in die iranischen Provinzen. Gute Unterhaltung dabei. Werte Hörerfreunde, heute möchten wir Sie wieder zu einer musikalischen Reise durch verschiedene iranische Provinzen begrüßen. Wir freuen uns, wenn Ihnen die Lieder und die traditionelle Musik der verschiedenen iranischen Völker und Volksgruppen gefallen. Ob Perser, Balutschen, Loren, Kurden, Azeri oder wie sie sonst noch heißen, alle haben natürlich ihre eigene traditionelle Musik und ihre speziellen Instrumente. Hören Sie heute als erstes ein Lied aus der nordiranischen Provinz Mazandaran mit dem Titel Lare Lare, womit grüne Landschaft und daher die Provinz selbst gemeint ist. Das Blasinstrument Lalevar, das der Rohrflöte ähnelt, hat in dieser Region eine besondere Bedeutung.
I get
Nun ziehen wir weiter nach Süden Irans in die Stadt Bushehr. Hier hat das Musikinstrument Neyamon, die Sackpfeife, eine besondere Bedeutung. Hören Sie das Lied Hele Ya Allah, wo die Klänge dieses Instruments deutlich zu hören sind.
چلو کن بگو ماشالله لنگر لنگر بکشین جاشوا ماشالله همه دریا رو لنگر لنگر بکشین جاشوا ماشالله همه دریا رو لنگر بکش تو بالا به لازمت ماشالله تو بالا بلازمت ماشالله بلازمت ماشالله رفتنش تو بینی لنجمون تنها یا لا لنجمون تنها حالا هله هی الله یا لنگر بکش تو بالا به نازمت ماشالله یا لنگر بکش تو بالا بنازمت ماشالله بنازمت ماشالله نخداری تفرن کشری مجرا داره انتظار رسیدن به صبح فردا داره نگله نگله ریخن پارچه با علی آفو که تون ماشالله بنا خدا ماشالله بنا خدا به جاشو و مرد سکون وی همه با هم میخونن یلا به دلن گرد من که رسیدیم شهرمون جاشو با کم بیشین ریفن همه با هم میخونن یلا به دلن گرد من که رسیدیم شهرمون جاشو با کم بیشین ریفن همه با هم بخونین ما اهل شهری سیرام شیر زمینام تو خاک دشمن بادش میگیرم سیریا 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 سیریا
In der Provinz Sistan und Balochistan im Südosten Irans finden die Musikinstrumente Rechak, die ähnlich wie eine Stachelgeige aussieht, und Doneli, eine Art Endkantenflöte, besondere Beliebtheit. Wir laden Sie ein zum nächsten Lied mit dem Titel Persischer Golf. Arman Arman heißt das nächste Lied mit Dialekt aus der ostiranischen Provinz Khorasan. Dotor, wörtlich das Zweiseitige, ist ein Instrument aus der Gruppe der Zupf- bzw. Saiteninstrumente und wird vor allem in dieser Region Irans gespielt.
Arman 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 dagor meshen dagor meshen gariye bar khan khay jan gabarejen hamdel havdo aziz jan qatnavejen havale jo shupere ارمان 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 سرسای سرسای ارزلنگ هوان جانوری راوی بکن برا عزیز جان درد بلاوه حواله
Die nächste traditionelle Musik stammt aus dem Stammesverband und dem turksprachigen Volk Qashqai im Süden Irans. Hier haben vor allem die Instrumente Dohol, eine Art Schlaginstrument, und Naqre aus der Gruppe der Kesseltrommel besondere Bedeutung. Isis Qashqai heißt unser letztes Lied.
Thank you.
Liebe Hörerfreunde, danke, dass Sie uns bis zum Ende unserer musikalischen Reise durch verschiedene iranische Provinzen begleitet haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.
Thank you.